Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Rembrandt und Velázquez, das kann man wohl sagen, gehören zu den größten Malern der europäischen Kunstgeschichte. Sie waren zwar Zeitgenossen, kannten sich aber nicht, denn die Niederlande und Spanien führten bis Mitte des 17. Jahrhunderts einen 80 Jahre dauernden Religionskrieg. Und diese Teilung setzte sich in der Ausstellungspraxis weiter fort. Obwohl ihre Malerei viele erstaunliche Gemeinsamkeiten aufweist, sind die beiden Meister bislang nie einander gegenübergestellt worden. Aber jetzt. Das Amsterdamer Rijksmuseum kooperiert mit dem Prado in Madrid, wo bis September diesen Jahres eine ähnliche Show eröffnet wurde, mit selten oder bislang gar nicht verliehenen Werken, die zwischen Madrid und Amsterdam hin und her wechselten. Carsten Probst hat heute den Tag im Rijksmuseum verbracht. Jetzt ist er im Studio. Guten Abend.
Guten Abend.
Rembrandt Velázquez, niederländische und spanische Meister. Ist das die ganz große, die epochale Show geworden, die vorab angekündigt wurde?
Ja, unvermeidlich ist das jedenfalls eine ganz großartige Schau. Vielleicht ein bisschen so zur Inszenierung. Sie kommen in diese Seele hinein, die sind abgedunkelt, wie man das heute so macht bei diesen Schauen. Abgedunkelte Räume, wo dann mit einzelnen Spots diese Werke hervorgehoben werden. Die tauchen sozusagen fast mystisch aus dem Dunkel dann auf. Sie werden geradezu, wenn sie von Saal zu Saal streifen, überschwemmt mit immer neuen Aha-Erlebnissen. Ach, das kennt man doch, dieses Bild. Ach, das habe ich doch auch schon mal irgendwo gesehen. Das Rijksmuseum verfügt ja selber über eine sehr große Sammlung von Rembrandts einfach schon. Also die Bilder mussten quasi einfach nur ein paar Meter getragen werden und auf die Seele verteilt werden. Man sieht zum Beispiel eben die relativ viele Selbstporträts oder die berühmten Stahlmeester, die Stahlmeestergilde, wo so lauter Herren in einer Kammer stehen, die sich gerade umdrehen, als wäre man gerade in diese Kammer hineingekommen, und oder ein Bildnis seines lesenden kleinen Sohnes Titus und von Velázquez meistens aus dem Prado ausgeliehen, zum Beispiel dieses berühmte Bildnis des kleinwüchsigen Hofnarren El Primo oder eben auch zahlreiche Porträts. Aber es gibt eben nicht nur Rembrandt und Velázquez, sondern auch einige Maler drumherum. Ich finde immer noch unterbewertet in Deutschland zumindest Francesco de Zurbarán, ein Maler, der immer noch ein bisschen im Schatten von Velázquez steht, aber auch Murillo zum Beispiel. Auf niederländischer Seite sieht man Niklas Maas beispielsweise oder Karel Fabricius. Also man kann sich hier ziemlich ausführlich ergehen. Was speziell ist, finde ich, ist die Hängung. Denn die funktioniert genannt wird, im Dialog. 26 Dialogpaare von Bildern, die eben zeigen sollen, wie diese, ja, man kann sagen, Grenze des Krieges, die Sie in der Anmoderation jetzt genannt haben, eigentlich durch die Kunst ja überwunden wird oder wo es Vergleichbarkeiten oder eben auch Trennendes gibt.
Und dieser inszenierte Dialog zwischen den Werken, funktioniert er aus Ihrer Sicht oder wirkt er vielleicht auch ein bisschen zu konstruiert?
Na, man muss sehen, dass es Künstler sind, die nie miteinander kommuniziert haben, also die sich gegenseitig nicht als Vorbilder oder in irgendeiner Form als Kollegen begriffen haben. Die Unterschiede liegen auf der Hand. Gleich im ersten Saal finden sie so eine motivische Gegenüberstellung über die religiöse Bildvorstellung bei beiden, in beiden Ländern, also im Katholizismus oder im niederländischen Calvinismus. Auf der einen Seite ein Agnus Dei, ein ziemlich bekanntes Bild von Francesco de Zurbarán aus dem Prado, berühmtes Motiv mit dem da niederliegenden Lamm mit so gefesselten Läufen, sozusagen repräsentativ für so diesen gefühlsbetonten Weg, sich die Christusgeschichte, die Passion anzueignen. Und dann gleich daneben ein ganz nüchterner, figurenloser Raum von Pieter Sanredam, in dem sozusagen das Wort Gottes nur über die Predigt verbreitet wird, wo also quasi fast keine bildliche Anmutung mehr besteht. Und da haben Sie quasi schon diesen Unterschied, der sich durch die gesamte Ausstellung eigentlich zieht. Aber Gregor Weber, der große Rembrandt-Kenner, der die Ausstellung kuratiert hat, arbeitet doch eben stark daran, unterschwellig Gemeinsamkeiten herzustellen.
Ich glaube, die Intention ist bei beiden gleich, also wirklich der Realismus. Also beide versuchen, Wirklichkeit mit dem Pinsel so zu fangen, dass es wirklich eine überzeugende Illusion gibt. Rembrandt ist einer, der mit seiner Farbe oft wirklich noch kämpft. Also wie oft er wieder verändert, retuschiert, rumpastet und so weiter. Und bei Velázquez geht alles relativ flüssig aus seinem Handgelenk raus.
Ja, also es ist offensichtlich, was diese beiden sozusagen miteinander verbindet, eigentlich fast eine revolutionäre Auffassung auch von Malerei in der damaligen Zeit, aber eigentlich bräuchte es dafür diese Dialoge gar nicht, das sieht man auch so.
Wie ist es überhaupt möglich, dass zwei Staaten unabhängig voneinander natürlich eine solche malerische Blüte hervorgebracht haben und voneinander nichts wussten?
Ja, über die flämische Malerei gab es dann wohl doch sicherlich eine Ahnung in Spanien von der Malerei aus dieser Region zumindest. Und dazu sagt Gregor Weber.
In Spanien ist die flämische Malerei ganz wichtig, denn Flandern war ja immer noch spanisches Eigentum. Sodass also in Prado schon, also in Spanien schon sehr lange viele Bilder von Rubens, von Van Dyck und so weiter vorhanden sind. Landschaftsbilder, Stillleben. Also das ist für die schon eine Inspirationsquelle. Und natürlich auch die italienische Kunst, also vor allem Caravaggio.
Wenn man jetzt also diesen Kreis in dieser Ausstellung noch größer, also sie wirklich zu einer Jahrhundertausstellung hätte machen wollen, dann hätte man also jetzt noch Rubens dazu nehmen können. Dann hätte man quasi so eine Vermittlerfigur, wenn Sie so wollen. Aber wir haben ja das Rembrandt-Jahr und der zweite große Einfluss wurde auch schon genannt, Caravaggio. Also Velázquez war ja auch in Rom beispielsweise und hat sich oder beispielsweise auch neapolitanische Maler angeschaut. Und das ist natürlich auch ein Einfluss, den beide teilen. Das ist ganz deutlich.
So wie Sie das schildern, scheint dieses Kunsterlebnis im Rijksmuseum sehr inspirierend gewirkt zu haben. Gibt es überhaupt etwas, das Sie vermissen, Carsten Probst?
Das wäre jetzt vermessen. Also ich habe es wirklich sehr genossen. Ich hätte auch noch gerne einige Stunden, einige Tage da mehr zu bringen können, weil diese Bilder wirklich sehr, sehr unmittelbar wirken. Aber vielleicht ganz subjektiv aus dieser Intensität dieses Erlebnisses heraus. Manchmal hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht, noch mehr diese stilistischen Eigenheiten der Maler herauszuarbeiten, ganz nah in ihrer Hand zu bleiben, in den Beschreibungen direkt neben den Bildern. Die bleiben nämlich so rein auf den Inhalt fixiert. Das hält einen manchmal so ein bisschen auf Distanz.
Am 11. Oktober eröffnet in Amsterdam die Ausstellung Rembrandt Velázquez, niederländische und spanische Meister. Sie bleibt bis zum 19. Januar im Rijksmuseum. Carsten Probst, schönen Dank für den Besuch. Gerne.